Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Die Geschwister aus der Gemeinde, wie gesagt, lassen ganz herzlich grüßen aus Leuchtturm. Wir freuen uns über die Verbundenheit. Wir werden uns heute einen Text aus 1. Petrusbrief anschauen. Wir haben vor 2 Jahren den ganzen 1. Petrusbrief in der Gemeinde durchgepredigt und von da kommt auch diese Predigt. Genau. Und ich möchte mit einer Frage beginnen. Erinnerst du dich, zumindest wenn du das hinter dir hast, an die Zeit deiner Verlobung? Morgens wachst du mit diesem einen Gedanken auf und abends gehst du mit dem gleichen Gedanken schlafen. Noch 3 Monate, dann werde ich meinen Verlobten, meine Verlobte endlich heiraten. Noch 2 Monate, noch 1 Monat, noch 3 Wochen. Du zählst die Wochen, die Tage bis zur Hochzeit. Dein ganzes Leben dreht sich gefühlt um diesen einen großen Tag. Natürlich geht dein Leben weiter. Du absolvierst dein Studium, machst deine Ausbildung fertig, gehst zur Arbeit, nimmst Nahrung zu dir, machst, was du sonst auch machst. Aber was dich die ganze Zeit antreibt, ist die Aussicht auf diesen einen großen Tag. Endlich kannst du deinen Verlobten oder deine Verlobte heiraten. Die Tage und Nächte sind gefüllt mit Vorbereitungen, Anzug oder Kleid raussuchen, Deko vorbereiten, Einladungen verschicken, die Location raussuchen, das Catering muss stimmen, nicht vergessen das Hochzeitsauto. Du verzichtest auf viel Freizeit, auf Unternehmungen, auf Freunde treffen, vielleicht auf deinen Urlaub, nur um dich für diesen einen großen Tag vorzubereiten. Dabei nimmst du diese ganzen Verzichte und Verluste gar nicht als solches wahr. Was ist das schon im Gegenzug zu dem, was dich erwartet? Die Erwartung deiner Hochzeit, der Ehe, hat massive Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Und so wie wir diesem Hochzeitstag entgegenfiebern, so fiebern wir als Christen einen noch viel größeren Tag entgegen. Und zwar der Tag, wo wir als Gläubige, als die Braut von dem Herrn Jesus Christus, von ihm selbst abgeholt werden und bei ihm Hochzeit im Himmel feiern werden. Welche Auswirkung hat die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, auf dein Leben? Welche Auswirkung hat die Wiederkunft Christi auf dein Leben? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Im 1. Petrusbrief hat Petrus aufgezeigt, wie Jesus Christus mit seinem stellvertretenden Tod uns sein Vorbild hinterlassen hat, dem wir nacheifern sollen. Die gleiche Einstellung, die Christus hatte, er war bereit zu leiden und am Ende zu sterben. Er war bereit, dem Vater gehorsam zu sein, was immer es kosten würde, so sollen auch wir bereit sein zu leiden, während wir nach einem heiligen Leben streben und gegen Sünde ankämpfen. Und die einzelnen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, in denen sind wir uns bewusst, dass sie manchmal unangenehme Folgen haben, aber wir treffen sie, weil wir wissen, dass es der Wille Gottes ist und wir so leben wollen, wie es ihm gefällt. In den vorherigen Abschnitten hat Petrus die Gläubigen aufgefordert, nicht mehr nach ihren eigenen Lüsten zu leben, sondern nach dem Willen Gottes zu leben. Und in unserem Text heute erklärt er, wie das aussieht. Es reicht nämlich nicht, das hat Paulus in den Versen vorher gesagt, mit dem Trinkgelage, mit den Ausschweifungen, mit dem Götzendienst aufzuhören. Du musst diese Leere, dieses Vakuum, was entsteht in deinem Leben, mit etwas füllen. Und zwar mit was Richtigem ersetzen. Sonst tauscht du am Ende vielleicht nur eine Sünde gegen eine andere. Deshalb lasst uns sehen, was Petrus genau sagt. Schlag gerne auf 1. Petrus Kapitel 4. Wir lesen den Predigttext 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 9. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Petrus beginnt diesen Abschnitt mit den Worten: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Er spricht nicht davon, dass die Verfolgung bald aufhört, unter der die Empfänger damals stark gelitten haben. Er spricht nicht davon, dass ein Regierungswechsel ansteht und sie endlich im Frieden leben können, sondern er sagt im Grunde, dass aus heilsgeschichtlicher Perspektive alles geschehen ist, was geschehen muss, damit das Ende kommen kann. Heilsgeschichte, Begriff, mit dem vielleicht nicht jeder was anfangen kann, aber es ist im Grunde die Geschichte des Heils, die Geschichte der Errettung, die Geschichte der Welt aus Gottes Perspektive. Gott hat den großen Plan, wie er die Sünde besiegen wird und seine Herrschaft auf dieser Erde aufrichten wird. Und mit dem ersten Kommen Christi war der erste Meilenstein besiegelt, dass Jesus Christus stellvertretend für Sünde gestorben ist. Und mit dem zweiten Kommen wird er dann sein großes Friedensreich aufbauen und die Macht über diese Welt dem Satan entreißen. Und wird dann schließlich ein für alle Mal mit Sünde, Tod und Teufel ein Ende machen. Mit dem ersten Kommen Christi, mit seinem Tod, seiner Auferstehung, woran wir jetzt wieder gedenken an Ostern und dann der anschließenden Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, brach das Zeitalter der Gemeinde an. Ein neuer Abschnitt in der Heilsgeschichte. Und bei seiner Himmelfahrt wurde den Jüngern verheißen, dass Jesus wiederkommen wird. Aber bevor er wiederkommen würde, hat er ihnen einen Auftrag gegeben für die Zeit, bis er wiederkommt. Und zwar sollten sie seine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dieses neue Zeitalter war nun schon 30 Jahre im Gang. Petrus und die anderen Gläubigen rechneten damit, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Er hat es ja versprochen. Und mit den Worten, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, betont Petrus, dass es wirklich kurz bevorsteht. Es kann jederzeit soweit sein. Den Thessalonichern schrieb Petrus noch ein paar mehr Details über die Abfolge der Ereignisse, die zur Wiederkunft Jesu führen. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, 15 bis 17. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn und in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Bevor der Herr Jesus wiederkommt, werden also die Gläubigen, die schon gestorben sind, zuerst geholt und dann die noch leben, entrückt, also ohne den Tod sehen zu müssen, direkt zum Herrn Jesus geholt. Dann wird diese siebenjährige Trübsalzeit kommen, die Daniel schon angekündigt hat und die in der Offenbarung auch beschrieben wird, wo viel Leid über diese Erde kommt und anschließend wird Jesus Christus sein Friedensreich aufrichten. Und Petrus richtet diese leidenden Gläubigen, die unter schwerer Verfolgung litten, auf diese Tatsache. Nicht mehr lange, dann ist das Leid vorbei. Nicht mehr lange, dann ist der Kampf gegen die Sünde vorbei. Nicht mehr lange, dann gibt es keine Lästerung von den ungläubigen Menschen um dich herum. In den Versen 6 und 9 vom ersten Kapitel im ersten Petrusbrief hat er schon davon gesprochen. Er sagt, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Eine kurze Zeit, dann werdet ihr gerettet, verherrlicht und immer bei Jesus sein. Die Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Es gibt ein Ende, das Ende für den wahren Gläubigen steht fest. Alles wird gut. Und auch für uns ist diese endgültige Errettung, die Befreiung von der Gegenwart der Sünde ganz nah dran. Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber die Corona-Zeit hat viele Gläubige aus dem geistlichen Tiefschlaf gerissen und daran erinnert, dass Gott am Wirken ist und Stück für Stück, Puzzlestück für Puzzlestück einfügt, um die Bühne für das große Finale vorzubereiten. Und auch die Geschehnisse in Israel, in der arabischen Welt, die Kriege, die immer wieder zugenommen haben, leider haben ihren Platz in Gottes Plan. Wir müssen nicht naiv oder blind sein für das, was um uns herum passiert, aber genauso müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht jedes Detail versuchen zu deuten und irgendwo einzufügen oder vielleicht sogar anfangen, Rechnungen aufzustellen, wie viele Jahre es noch dauert. In Matthäus 24, Vers 4, bereitet Jesus seine Jünger auf diese Zeit vor und sagt ihnen: Passt auf, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Habt Acht, erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen, Hungersnöten, Seuchen, Pandemien, Erdbeben hört. Diese Dinge sind Anzeichen dafür, dass das Ende näher kommt. Und je näher das Ende kommt, desto häufiger werden diese Dinge vorkommen. Das ist ja genau das, was die Wehen ausmachen. Am Anfang sind es lange Abstände, unregelmäßige Abstände, und je näher es zum Zeitpunkt der Geburt geht, desto häufiger und schmerzvoller werden sie. Und trotzdem kann keiner sagen, wann es soweit ist. Den Jüngern sagte Jesus vor seiner Himmelfahrt, dass sie die Zeitpunkte oder Zeiten nichts angehen. Gott, der Vater, hat sie in seiner eigenen Vollmacht festgelegt. Nun, was sollen wir dann tun, bis Jesus Christus wiederkommt? Und genau diese Frage beantwortet uns Petrus in unserem Bibeltext heute. Und wir wollen uns heute 4 Gebote anschauen aus Gottes Wort, die du angesichts des bevorstehenden Endes beherzigen musst. Während du gegen Sünde ankämpfst und hoffentlich aufgrund der Sünde anderer und nicht aufgrund deiner eigenen das eine oder andere erleidest. 4 Gebote, die du angesichts des bevorstehenden Endes beherzigen musst. Erstens, bewahre einen kühlen Kopf. Zweitens, halte Funkkontakt zur Basis. Drittens, lass Liebe dein Erkennungsmerkmal sein. Und viertens, vergiss die Gastfreundschaft nicht. Das erste Gebot, bewahre einen kühlen Kopf. So seid nun besonnen und nüchtern. So fängt Petrus an. Man könnte auch sagen, darum seid besonnen und nüchtern. Die Wiederkunft des Herrn Jesus steht kurz bevor. Es ist nicht mehr viel Zeit. So viele Menschen haben das Evangelium noch nicht gehört. Ich muss los. Die Leute da draußen, die haben nichts von Gott gehört. Wenn Jesus wiederkommt, ist vorbei. Ich muss denen was sagen. Das Ende kommt bald. Ich muss in die Mission, Papua-Neuguinea, habe ich gehört, über 2000 Stämme haben noch nichts von Jesus gehört. Ich kann keine Zeit mehr verlieren, meinen Beruf nachzugehen. Es können andere arbeiten. Ich werde kündigen und meine Zeit dazu verwenden, die Bibel zu lesen und anderen von meinem Glauben weiterzuerzählen. So oder so ähnlich reagiert der eine oder andere, wenn er das hört. Jesus kommt wieder und sich bewusst wird, das könnte ja morgen sein. Das könnte heute Nachmittag sein. Oder man fällt auf der anderen Seite runter und beschäftigt sich nur noch damit, die ganzen Zeichen zu deuten. Wie ist dieser Krieg einzuordnen? Das Erdbeben, wo passt das rein? Alle Hintergründe muss ich verstehen. Und welcher Wehe sind wir jetzt gerade? Und man vergisst den Auftrag. Und deswegen ist die erste Aufforderung, die Petrus hier gibt, seid besonnen. Bewahre einen kühlen Kopf. Denk erstmal nach. Das Wort besonnen wird benutzt in Markus 5, Vers 15, um einen ehemalig Besessenen zu beschreiben, aus dem Jesus eine ganze Menge von Dämonen ausgetrieben haben. Da steht, sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion, also viele Dämonen gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Das ist das gleiche Wort wie besonnen. Und sie fürchteten sich. Im Gegensatz zu vorher war er jetzt bei klarem Kopf. Er benahm sich wie ein normaler Mensch, war nicht mehr fremdgesteuert. Und das ist die erste Aufforderung. Die zweite ist ähnlich, seid nüchtern. Nüchtern im Gegensatz zu betrunken oder betört. Und diese Aufforderung steht im Gegensatz zu dem, was Petrus in den Versen vorher in Kapitel 4, Vers 3 gesagt hat. Dort sagt er, es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Einerseits musst du dich davor bewahren, in blinden Aktionismus zu verfallen, um die Welt zu retten, bevor Christus wiederkommt. Aber genauso musst du dich davor bewahren, dich einfach gehen zu lassen. Mit Rauschmitteln oder Vergnügungen ohne Ende, um dich zu betören, während du dir einredest, ach, das hat ja noch Zeit. 2000 Jahre sind vergangen. Wer weiß, wann er kommt, ob er kommt. Stattdessen fordert Petrus uns auf, sei besonnen, bewahre dein Herz, anders ausgedrückt, dein Verstand. Wie Sprüche 4, Vers 23 es sagt, du musst deinen Sinn erneuern, wie Paulus es in Römer 12, Vers 1 ausdrückt. Du musst lernen, biblisch zu denken. Du wirst jeden Tag beeinflusst. Die Nachrichten aus dieser Welt, die Kollegen auf der Arbeit, die Medien, alles zielt darauf ab, dein Denken zu beeinflussen. Und wenn du dir nicht dein Denken erneuerst, so wie die Schrift uns auffordert, dann wirst du dich von dem treiben lassen, was die Gesellschaft gerade vorgibt. Vor 4 Jahren hättest du dich vielleicht dann dazu entschieden, zu Hause zu bleiben und nicht zum Gottesdienst zu kommen, wenn du der Gesellschaft gefolgt wärst und nicht dein Denken erneuert hättest. Und wenn du dich heute von der Gesellschaft treiben lässt, dann wirst du dein ganzes Leben danach ausrichten, deinen CO2-Fußabdruck zu verringern und denken, dass du damit den Planeten retten kannst und dein ganzes Leben um diese Maxime herum aufbauen. Die Welt ist sehr gut darin, ihre Ideologien zu lehren. Es ist erschreckend zu sehen, wie schnell die öffentliche Meinung zu einem bestimmten Thema in eine Richtung gelenkt werden kann. Aber es ist nicht so, dass wir dem nicht entfliehen können. Es ist stark und es sollte uns nicht erschrecken. Es ist Satans Herrschaftsbereich. Er wird der Fürst dieser Welt genannt. Aber Gottes Wort reicht aus, um unser Denken zu prägen. Und deswegen müssen wir uns täglich daran erinnern, was Gottes Wort uns sagt, wer du bist, wozu du gehörst, nämlich nicht mehr zu dieser Welt, nicht zu diesem System dieser Welt. Gott hat dich gerettet zu was Besserem, zu dem ewigen Leben. In 1. Petrus 1, Vers 3 sagt Petrus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das Ziel deines Lebens ist nicht, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, sondern dein wahres Zuhause, dein besserer Ort wartet im Himmel. Dort sollst du dir Schätze sammeln und zu dieser lebendigen Hoffnung bist du wiedergeboren worden. Zu einem lebendigen, unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Eins, das nicht vergeht, wie Petrus es dort ausdrückt. Und deswegen dürfen wir uns freuen auf diese Heimat. Vers 6 in Kapitel 1 sagt Petrus, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und wie der Verlobte aus dem Anfangsbeispiel sich auf die Hochzeit vorbereitet und diesem einen Tag entgegenfiebert, alles daran setzt, dass dieser Tag besonders wird und hoffentlich auch sich auch ein paar Gedanken macht über die Zeit nach der Hochzeit, so bereitest du dich in erster Linie auf diese Hochzeit und das Leben danach, das ewige Leben bei dem Herrn Jesus vor. Wie sieht es aus, diese Vorbereitung? Kapitel 2, Vers 11 sagt Petrus, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Du enthältst dich von den Dingen, die dich zur Sünde reizen. Du fügst dich außerdem gerne in die bestehenden Ordnungen ein, in die Staatsgewalt, weil du weißt, dass letztendlich Gott sie eingesetzt hat, wie Petrus im 2. Kapitel ab Vers 13 deutlich macht. Du gehst weiterhin treu deiner Arbeit nach, ordnest dich deinem Chef unter, selbst wenn er keinen Freundlichkeitswettbewerb gewinnen würde, weil du weißt, dass du den Fußspuren Jesu nachfolgst. Was hat Jesus gemacht, als er mit Unfreundlichkeit begegnet wurde, mit Ablehnung, mit Verachtung, mit Spott? Genauso wie Jesus nicht mit Sünde auf Sünde reagiert hat, so sollst du dein Leben in den Fußspuren Jesu leben und ihm nachfolgen, die Sünden der anderen ertragen. Das hat Petrus im 2. Kapitel ab Vers 18 deutlich gemacht. Und besonnen und nüchtern zu sein, heißt auch, dass du in deiner Ehe dich dadurch auszeichnest, dass du deine gottgegebene Rolle wahrnimmst. Dass als Frau zeigst du das in deiner Unterordnung gegenüber Gott, dass gegenüber deinem Mann, dass Gottes Gebote dir wichtiger sind als deine sogenannten Rechte. Und als Mann zeigst du das, indem du mit deiner Frau einsichtig, mit Verstand umgehst. Und auch damit zeigst du, dass Gottes Gebote dir wichtiger sind als deine sogenannten Privilegien. Das war das 3. Kapitel ab Vers 1. Und im Umgang mit deinen Geschwistern bist du von Liebe, Barmherzigkeit und Güte gekennzeichnet, bist eher dazu bereit, Leid, Unannehmlichkeiten und Verachtungen in Kauf zu nehmen, als Kompromisse mit der Welt einzugehen. Das war das 3. Kapitel ab Vers 8. Und dieser kleine Rückblick über den 1. Petrusbrief macht deutlich, wie wir in dieser verdrehten und verkehrten Welt leben sollen. Und deshalb brauchen wir die Erneuerung unseres Sinnes, wir brauchen einen klaren Kopf, auch um richtig beten zu können. Das ist das 2. Gebot, was wir uns anschauen wollen und das wir angesichts des bevorstehenden Endes beherzigen müssen. Halte Funkkontakt zur Basis. Der Wohlstand und die Freiheit, die wir seit vielen Jahren in unserem Land genossen haben, die haben uns Glauben gemacht, dass wir im Frieden leben. Wir haben uns zufrieden gegeben, unser frommes Leben ohne größere Unannehmlichkeiten zu leben und wir haben uns ganz wie zu Hause gefühlt in dieser Welt. Dabei hat Petrus deutlich gemacht, wir sind Fremde hier, Durchreisende, Gäste ohne Bürgerrecht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und deswegen ist unser Auftrag nicht, uns so bequem wie möglich hier zu machen, unseren Lebensstandard jedes Jahr ein wenig zu verbessern, alle paar Jahre ein besseres Auto zu fahren, immer optimieren, verbessern, als würden wir ewig hier leben. Nein, wir sind auf einer Mission. Wir befinden uns im feindlichen Gebiet und wir sind Fremde, die nicht willkommen sind in dieser Gesellschaft. Der Missionsauftrag, den wir haben von unserem Herrn, ist, Macht zu Jüngern alle Völker. Und deswegen sind wir hier, weil der Herr Jesus dabei ist, seine Gemeinde zu bauen. Und deswegen ist das Gebet mehr als nur ein Mitteilen unserer Befindlichkeiten, wo wir Gott irgendwie ein tägliches Update geben, wie es uns heute geht und was wir uns gerne noch wünschen, damit es uns noch besser geht. Und ja, Gebet ist mehr wie unser Funkgerät zu unserem Oberbefehlshaber. mit dem wir in Kontakt treten, mit dem wir über die Lage an der Front sprechen, mit dem wir Verstärkung anfordern und uns seinen Befehlen unterordnen können. Indem wir seine Strategie annehmen, auch sein Wort. Und natürlich haben unsere Bedürfnisse einen Platz. Aber ein Soldat an der Front wird über andere Bedürfnisse sprechen, wie jemand, der überlegt, wie er jetzt die Rollläden in seinem Wohnzimmer automatisieren kann, damit er abends nicht mehr vom Sofa aufstehen muss. Und deshalb gibt es hier nicht nur eine einfache, direkte Aufforderung, jetzt bet auch mal, sondern es ist eine indirekte Aufforderung. Seid nüchtern, seid besonnen, seid nüchtern zum Gebet. Du musst wissen, wer du bist, du musst deine Identität kennen und du musst deinen Auftrag kennen. Nur dann kannst du auch richtig beten. Und deswegen gehört das Lesen der Bibel und das Beten zusammen. Wir müssen uns jeden Tag wieder daran erinnern, unser Gedächtnis ist so kurz, wir vergessen von einem Tag auf den anderen, wer wir sind, wofür wir da sind. Und wir brauchen die Erinnerung jeden Tag. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind und welchen Auftrag er uns gegeben hat. Und deswegen müssen wir lernen, so zu beten, wie der Herr Jesus es uns gelehrt hat. Das Vaterunser ist wohl bekannt. Ich möchte es nochmal lesen. Und bitte achtet mal drauf, welchen Stellenwert Gottes Reich hat in dem Gebet und welchen Stellenwert deine Bedürfnisse haben. Matthäus 6, Vers 9, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Ehre Gottes, sein Reich, sein Wille, das ist, womit das Gebet anfängt und womit das Gebet endet. Und das sollte den höchsten Stellenwert auch in unseren Gebeten haben. Deshalb bete für deine Gemeinde, bete für deine Ältesten, bete für deine Geschwister, bete, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Bete für die geistlichen Arbeiter in der Ernte, hier zu Hause in der Gemeinde, aber genauso in der Mission, in anderen Gemeinden. Bete für die Zurüstung der nächsten Generationen von Arbeitern. Bete für die Aussendung von Gemeindegründern, von Missionaren. Bete, dass Gottes Reich wächst. Und ja, deine Bedürfnisse haben ihren Platz. Der Herr Jesus hat uns geboten zu beten. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und deswegen müssen wir unsere Sorgen Gott abgeben. Scheue dich nicht, Gott deine Geldsorgen zu nennen. Bete um dein tägliches Brot, bete um Geld für die große Autoreparatur, für die Nebenkostennachzahlung, was immer dich beschäftigt, wo du nicht weißt, wie du weiterkommst. Genau das hat Gott uns geboten zu tun. Und das Gebet geht weiter, vergiss das tägliche Füßewaschen nicht. Bekenne deine Sünden, bitte um Vergebung, bitte um Bewahrung vor Versuchung, vor dem Bösen. Und auch beim Beten dürfen wir uns Hilfe nehmen. Warum nicht anhand vom Vaterunser beten? Warum nicht ein anderes Gebet aus der Bibel zur Hilfe nehmen? Das Nachbeten in den gleichen Worten, in anderen Worten. So viele Gebete in der Bibel. Psalmen, einziges Buch voll mit 150 Gebeten, Liedern, die uns helfen, selber zu beten. Lies und bete. Halte Funkkontakt zur Basis. Das ist das zweite von den vier Geboten, die wir uns ansehen heute und die wir angesichts des bevorstehenden Endes beherzigen sollen. Und die ersten beiden Gebote drehen sich um unsere Beziehung zu Gott. Und mit den anderen beiden werden wir uns jetzt anschauen, wie unsere Beziehung zu unseren Nächsten aussehen soll. Das bringt uns zum dritten Punkt. Lass Liebe dein Erkennungsmerkmal sein. In 1. Petrus 4, Vers 8 schreibt Petrus, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Wir haben vorhin in Matthäus 24 gelesen, dass Jesus seine Jünger gewarnt hat, dass die Liebe in vielen erkalten wird in der Endzeit. Und Petrus, naja, er war einer von Jesu Jüngern, er hat diese Warnung gehört und hat sie ernst genommen und betont jetzt genau das, was sein Meister ihn gelehrt hat. Die Liebe untereinander. Und die Liebe, von der hier die Rede ist, ist die Agape-Liebe. Das ist das griechische Wort. Es gibt unterschiedliche Wörter für Liebe im Urtext. Und das bezeichnet vor allem eine selbstlose Liebe, die gibt, ohne Gegenleistung zu erwarten. Und es ist die Liebe, die der Herr Jesus uns in Perfektion vorgelebt hat, der sich selbst aufgeopfert hat, die Gott der Vater uns vorgelebt hat, indem er seinen einzigen Sohn gab. Und auch diese Liebe richtet Gott nicht an jeden Menschen, sondern diese Liebe richtet Gott an seine Kinder. An seine Kinder, die er erwählt, die er berufen und die er gerechtfertigt hat und die er auch verherrlichen wird. Und auch an uns ist der Befehl nicht, dass wir alle Menschen mit dieser Liebe lieben sollen, sondern Petrus sagt, dass die Gläubigen untereinander diese Liebe haben sollen. Das ist einer von den vielen Einanderstellen im Neuen Testament, wo die Schrift uns lehrt, wie wir untereinander in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Und so ist auch das Gebot eins, das wir aneinander praktizieren müssen. Und mitten im Kampf, mitten in den Schwierigkeiten, damals wie heute, ist es, denke ich, eine große Motivation, wenn du weißt, dass du diese herzliche, familiäre Liebe, wenn du die in der Gemeinde findest, gibt dir das Kraft, das alles besser zu ertragen, was du die Woche über erleben musst. Und deswegen brauchen auch wir das heute in unserer Gemeinde. Diese innige Liebe ist kein, du sollst das auch noch bedenken, wenn du irgendwie noch Zeit findest, sondern es ist die Grundlage, die Essenz des christlichen Lebens. Das hat Jesus gesagt auf die Frage, was das höchste Gebot ist. Liebe Gott, und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in 1. Korinther 13 macht Paulus deutlich, dass diese ganzen Werke, Aktivitäten, die wir tun, keinen Wert haben ohne Liebe. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das ist, als würde ein Dreijähriger mit seiner Triangel beim Orchester mitspielen. Der macht alles kaputt. Man kann sich das ganze Orchester nicht mehr anhören. Und deshalb betont Petrus die Liebe hier mehr als alle anderen Gebote. Vor allem habt innige Liebe untereinander. Das ist kein optionales Gebot, sondern das, woran deutlich wird, ob du wirklich gläubig bist. Das macht Johannes in seinem ersten Brief deutlich. Wer Gott liebt, wer sagt, er liebt Gott und liebt nicht seine Geschwister, in dem ist die Liebe Gottes nicht. Und deswegen fang an, diese Liebe zu deinen Geschwistern zu kultivieren. Das ist jetzt nicht eine große selbstlose Aktion, die du tust, die ja, das Wort, was Petrus sagt, er sagt, es ist eine innige Liebe. Und die Form des Verbs macht deutlich, dass es nicht eine Sprintliebe ist, sondern es bezeichnet etwas, das anhält, das ausdauert. Es ist gut, mal jemanden, der in Not ist, auszuhelfen mit Geld, mit der Unterkunft. Das sind alles gute Werke, aber wir dürfen da nicht sagen, ja, ich habe jetzt mein gutes Werk getan, jetzt muss ich den Rest des Jahres mich ausruhen von diesen anstrengenden Dingen. Nein, es ist ein Marathon, die Liebe, die Petrus hier beschreibt. Eine Liebe, die ausharrt und beständig ist. Und genauso ist es eine Liebe, die sich ausstreckt zu dem Nächsten. Das Wort für innige Liebe bedeutet genau das, sich ausstreckende Liebe. Und diese sich ausstreckende Liebe, die sitzt nicht nach dem Gottesdienst auf dem Stuhl und wartet, bis jemand kommt und fragt, ob der Kaffee mit Milch und Zucker oder lieber schwarz sein sollte, sondern sie geht selber hin. Du, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Sie sucht nach Möglichkeiten zu dienen. Das ist eine aktive Liebe. Und Wenn du das tust, dich ausstreckst nach dem anderen, versuchst ihnen zu dienen, dann wird es nicht lange dauern, bis du mit ihren Sünden konfrontiert wirst. Wir sind alle auf dem Weg, keiner ist vollkommen und wir werden früher oder später aneinander sündigen. Und diese innige Liebe kennzeichnet sich dadurch, dass sie nicht aufhört zu lieben, wenn der andere gegen dich sündigt. Du brichst die Beziehung nicht ab, wenn ein unpassendes Wort fällt, wenn jemand anders dich verletzt, bewusst oder unbewusst. Du ziehst dich nicht zurück, sondern du liebst weiter. Das ist, was Gott mit uns tut, richtig? Und deshalb sagt Petrus hier, vor allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Zudecken heißt jetzt nicht einfach Deckel auf den Topf, der gerade kocht, sodass es irgendwann der Deckel abspringt, weil der Druck zu groß geworden ist. Oder man hofft, dass es irgendwie doch aufhört zu brodeln, sondern dass Sünde zugedeckt ist, heißt, dass sie vergeben ist und dass nichts mehr da ist zwischen einem. Als David gesündigt hat mit Bathseba, den Ehebruch, hat er versucht, diesen Deckel auf den kochenden Topf drauf zu machen. Er wollte, dass keiner was davon mitkriegt, versucht es zu vertuschen, bis er dann mit seiner Sünde konfrontiert wurde. Und das führte dann dazu, dass er seine Sünde bekannte, räumte auf, er bekannte seine Schuld vor Gott, er bekannte sie vor dem ganzen Volk, in diesem bekannten Psalm 51 schrieb, was ein Lied war, was in ganz Israel gesungen wurde. Und damit war die Sünde vergeben und zugedeckt. Im Psalm 32 schreibt David in Vers 1, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Es ist ein Parallelismus. Zwei Wahrheiten findet man immer wieder in der Poesie, in der Bibel, die das Gleiche ausdrücken auf unterschiedliche Weise. Das heißt, dass eine Sünde zugedeckt ist, ist das Gleiche, wie dass eine Übertretung vergeben ist. Und so fordert Petrus uns hier nicht auf, irgendwie die Sünden von einem anderen zu ignorieren. Wir tun so, als wäre nichts, sondern wir praktizieren das, was Sprüche 27, Vers 5 und 6 sagt: besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Und das ist ein Akt der wahren Liebe, die sich ausstreckt, Sünde aufzudecken, mit dem Ziel, dem anderen zu helfen. Es geht nicht darum, jede Kleinigkeit zu sagen, hier schon wieder, hast du das gesehen, du wolltest doch und jetzt hast du schon wieder gesündigt. Das ist nicht, wovon wir reden, sondern es geht darum, jemandem zu helfen, weiterzukommen, wo er vielleicht blind ist für das, für seine Sünde. Nicht um die Dinge, wo jemand weiß, er kämpft damit und der hin und wieder noch auf die Nase fällt und dann wieder aufsteht und weitergeht. Und so, ja, wie Jesus auch sagt, wenn dein Bruder siebenmal gegen dich sündigt, wirst du nicht müde, ihn zu lieben, zu ermahnen, zu vergeben und jedes Mal, wenn er gesündigt hat, dann deckst du die Sünde zu, indem du ja entweder es ansprichst und es bereinigst oder die andere Seite, wenn du weißt, er ist am Kämpfen, er ist sich dessen bewusst, ist es auch okay, das stehen zu lassen, wenn das keine größeren Auswirkungen hat. Aber dennoch ist das Gleiche nicht warten, bis es sich irgendwie anstaut, sondern du in deinem Herzen vergibst ihm. Du trägst es ihm nicht nach, sondern vergibst ihn in dem Bewusstsein, dass du selber auch noch am Kämpfen bist. Genau, wenn du Dinge ansprichst, nur zwei Dinge, vergiss nicht, dass du selber auch ein Sünder bist, also begegne deinem Nächsten als Gleicher unter Gleichen und nicht als Pharisäer, der den Zöllner zurechtweist. Und zweitens, stell sicher, dass es sich wirklich um Sünde handelt und nicht nur um deine eigenen Vorlieben. Wir sind schnell dabei, jemanden zu ermahnen, weil er die falschen Sachen isst, weil er das falsche Auto fährt, weil er einfach überhaupt so ungeistlich ist und Dinge anders macht, als wir sie machen. Aber das sind nicht unbedingt Sünden. Es kann natürlich sein, dass das einfach ein Zeichen von Unreife ist und er grundsätzlich Hilfe braucht beim Wachstum. Das ist auch etwas, was wir tun sollen, aber das sind dann nicht unbedingt Dinge, wo wir jemanden wegen jedem konfrontieren müssen. Die innige Liebe zu den Geschwistern äußert sich, indem wir aktiv danach suchen, ihnen Gutes zu tun und auch mit Sünde biblisch umgehen. Und schließlich äußert sie sich, das ist das vierte Gebot, was wir uns heute angucken, in der Tugend der Gastfreundschaft. Vergiss die Gastfreundschaft nicht. Die Christen damals waren in einer absolut heidnischen und gottlosen Gesellschaft und Gastfreundschaft war eine absolute Notwendigkeit. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren, sagt Vers 9, 1. Petrus 4. Und grundsätzlich meint das Wort Gastfreundschaft, dass man Fremde beherbergt und mit Nahrung versorgt. Aber auch hier ist der Befehl eingeschränkt. Du musst nicht jedem Fremden, der dir über den Weg läuft, diese Gastfreundschaft erweisen, sondern auch hier sagt Petrus, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Wie bei der Liebe ist auch das ein Einanderbefehl, den wir vor allem als Christen untereinander praktizieren sollen. Damals gab es viele reisende Prediger, die eine Unterkunft brauchten oder auch ganze Familien, die fliehen mussten, weil vielleicht ihnen ihr Zuhause weggenommen hatte oder die Verfolgung so stark wurde, dass sie woanders hin mussten. Und die Hotels zu der Zeit waren keine gute Option für Christen damals, weil das mehr der Hamburger Reeperbahn glich als einer ordentlichen Herberge und man konnte auch leicht ausgeraubt werden. Und so war das damals ein absolut notwendiger Liebesdienst, diese Unterkünfte zu gewähren für Christen auf der Durchreise oder die fliehen mussten. Und ja, so fordert Petrus die Gläubigen auch auf, diesen Liebesdienst ohne Murren zu tun. Wenn ihr Gäste da habt, die ein bisschen länger bleiben, dann vielleicht habt ihr auch schon mal das Gefühl gehabt, es gibt ein Sprichwort, das sagt, Gäste und Fisch haben eins gemeinsam, sie stinken am dritten Tag. Und es ist was Wahres dran. Es ist nicht leicht, Fremde auf sich zu nehmen, vor allem wenn es um mehr als ein paar Stunden am Sonntagnachmittag geht. Es kostet Zeit, es kostet Kraft. Du kannst weniger Termine machen, du musst vielleicht deinen Familienausflug streichen, dann kostet es Geld, das Zimmer heizen, Essen auf den Tisch bringen und wie lange die immer duschen. Dann noch putzen hinter ihnen und dann malen die Kinder noch mit dem Filzstift an die Wand. Es kostet Nerven und Geld, Brot und Bett zu geben und dann sollst du auch noch Anteil nehmen an seinem Leben, ihn kennenlernen, ihm dienen. Was ist die Motivation, dass wir das machen sollen? Ich möchte uns an das erinnern, was der Herr Jesus uns sagt in Matthäus 25, ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden die Gerechten antworten und ihm sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu seiner Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch sagen und antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe eingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Gastfreundschaft ist keine Option für Christen. Jesus sagt hier, dass er anhand der Gastfreundschaft unterscheidet, ob jemand gerettet ist oder nicht. Nicht, dass man dadurch gerettet wird, aber das ist eine Frucht, die bei jedem Gläubigen sichtbar werden muss. Wenn wir Gastfreundschaft üben, wenn wir dem Geringsten im Reich Gottes mit unserem Hab und Gut dienen, dann dienen wir damit Jesus selbst. Gastfreundschaft im eigentlichen Sinn, den Fremden zu beherbergen, Essen oder Trinken zu geben, ist ein Kennzeichen von jemandem, der gläubig ist, dass er wirklich gerettet ist. Und die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie schnell das gehen kann, dass eine ganze Reihe von Menschen fliehen müssen. Gläubige, ganze Gemeinden sind geflohen, brauchen vorübergehend oder längerfristig eine Bleibe. Viele von euch haben ihnen auch gedient in dieser Zeit. Und es wird auch vielleicht in Deutschland eine Zeit kommen, wo das eine größere Rolle spielen wird, weil du vielleicht deinen Job verlierst, weil du dich weigerst, diese Transgender-Agenda zu unterstützen oder wenn dir deine Wohnung weggenommen wird, weil du den Verordnungen der Regierung nicht Folge leistest, die dem Wort Gottes widersprechen oder wenn dein Konto gesperrt wird, weil du an Organisationen gespendet hast, die nach Ansicht der Regierung Hassrede verbreiten. Ob das kommt oder nicht, ich weiß es nicht. Punkt ist, wir sollen uns in Gastfreundschaft üben. Wir müssen nicht auf diese extremen Fälle warten. Wir haben viele Gelegenheiten, Gastfreundschaft zu üben in der Gemeinde, indem wir Leute nach Hause einladen. Du kannst jemanden einladen, den du nicht so gut kennst. Du musst kein großes Haus dafür haben, keine perfekte Ordnung. Und du musst auch nicht ein Drei-Gänge-Menü kochen können, sondern bring was zu essen auf den Tisch und fokussiere dich auf die Gemeinschaft. Lerne deine Geschwister kennen und diene ihnen mit dem, was du hast. Das ist auch ganz nützlich, nicht nur standesgemäß einzuladen. Wenn du eine Familie bist, dann lad mal einen Single ein, lass sie mal einen Einblick kriegen, wie das so ist mit einer Familie und genauso andersrum, wenn du den Platz hast. Involviere die ganze Familie in die Vorbereitung, lass das zu einem Projekt werden, das Haus vorzubereiten, die Wohnung vorzubereiten und ja, nutze die Gelegenheiten, die du hast, deinen Geschwistern zu dienen, auf praktische Art und Weise. Das ist das Nächste, wozu Petrus die Gläubigen in den folgenden Versen auffordert. Darauf werden wir nicht eingehen, aber ich möchte zum Schluss die Verse 10 und 11 noch lesen. Dort sagt Petrus, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am Ende macht Petrus deutlich, was ist das Ziel des Ganzen? Gott soll verherrlicht werden. Er soll groß werden. Und das müssen wir im Blick haben, wenn wir mitten im Kampf von Sünde stehen, wenn wir die Gottlosigkeit ertragen in der Welt, wenn wir uns bemühen, unsere Geschwister zu lieben. Warum tun wir das? Weil wir damit Gott ehren, weil er würdig ist, weil er es wert ist, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir haben am Anfang die Verlobten kennengelernt, die angesichts des bevorstehenden Hochzeitstages alles gegeben haben, große Opfer, Einschränkungen auf sich genommen haben und diesem einen Tag entgegengefiebert haben. Und sie wurden angespornt von der Freude auf das, was vor ihnen liegt. Und so möchte ich auch dich ermutigen, dich anspornen zu lassen von dem, was im Himmel vor dir liegt, von der Hochzeit im Himmel. Das Ende ist näher, als es gestern war. Das Ende ist näher, als es letztes Jahr war. Das Ende könnte jederzeit da sein. Das ist alles erfüllt. Die Bühne wird vorbereitet vor unseren Augen Stück für Stück für das große Finale. Und deswegen müssen wir keine Angst haben vor dem, was auf uns zukommen mag. Gott ist der Herr dieser ganzen Geschichte. Er lenkt es, so wie es ihm gefällt und wie er es angekündigt hat. Und wir dürfen auf die Zukunft schauen, die Gott für uns vorbereitet hat. Ja, angesichts des bevorstehenden Endes möchte ich dich nochmal erinnern an diese vier Gebote, die Petrus uns gibt. Bewahre einen kühlen Kopf, vergiss nicht, wer du bist, was deine Aufgabe ist, halte Funkkontakt zur Basis, pflege die Gemeinschaft mit Gottes Wort im Gebet, lass Liebe dein Erkennungsmerkmal sein, nutze deine Energie, um deinen Geschwistern zu dienen und vergiss nicht die Gastfreundschaft. Und ich möchte mit Vers 11 nochmal schließen, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du das Ende nicht nur kennst, du hast es geplant, du hast auch den Weg dahin geplant und du hast uns Anweisungen gegeben, wie wir angesichts dessen, dass ja, dein lieber Sohn wiederkommt, leben sollen. Und ja, ich möchte dich bitten für meine Geschwister hier in der ECG, dass du ihnen hilfst, ja, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Dinge umzusetzen, die wir gelernt haben, dass sie ja, die Gemeinschaft im Gebet und im Wort pflegen, dass sie ja, in der Liebe weiter wachsen und die Gastfreundschaft weiter ausbauen. Danke für die vielen guten Werke, die durch diese Gemeinde schon ausgeübt werden und für die vielen eifrigen Geschwister. Lass sie weiter ein großer Segen sein und ein helles Licht hier in Hellersdorf und Umgebung. Bitte ja, segne uns und danke für dein gutes Wort. Amen.